Ein Zitat aus dem Roman mit dem Titel Amen von Marcel Möhring. Ich habe nichts gegen Gläubige oder den Glauben. Ich habe etwas gegen Jünger, ihre Gewissheit, ihre Weigerung zu zweifeln. Es ist die gleiche Gewissheit wie die des modernen Atheisten, der sich ebenfalls und auf die gleiche Weise sicher ist. Ich habe keine Ahnung, ob es einen Gott gibt. Ich weiß nicht, ob die Welt von irgendeinem System besser wird. Zitat Ende. Das sagt Samuel Livingston Hagenau in dem Roman Amen. Der Ich-Erzähler ist von seiner Freundin verlassen worden und er ist auf der Suche. Marcel Möhring ist bei uns. Guten Tag.
Guten Tag.
Wer ist Samuel Livingston Hagenau? Er ist Archäologe. Das ist sein Beruf. Ist das auch seine Berufung?
Ja, bestimmt. Es ist eine Lebensart, glaube ich, für ihn. Er untersucht und er kann nicht aufhören zu untersuchen. Er guckt immer unter etwas oder in etwas und er muss entdecken. Ja, das ist Samuel Hagenau.
Es hängt auch mit seiner Vergangenheit zusammen, auch mit seiner Geschichte, auch mit der Geschichte seiner Familie sicherlich.
Sicherlich. Er ist eine jüdische Familie, er ist ein Jude. Im Buch ist er beauftragt, Aufgaben zu machen im Camp Westerbork. Das war ein Durchgangslager in Holland, in Drenthe, im Norden von Holland. Die haben da tatsächlich Aufgaben gemacht. Ich war dabei gewesen. Das ist sehr interessant. Das ist eine neue Form von Archäologie, wobei man Dinge entdeckt, die immer verborgen gewesen sind. Und Samuel Hagenau versucht, objektiv zu bleiben, aber es greift ihm doch an. Und dann hat seine Frau ihn verlassen und er geht aus Wandern. Beim Wandern fängt er an zu, er hört nicht auf zu denken.
Muss man vielleicht dazu sagen, Amen heißt natürlich die Gebetsformel Amen, ja. So ist es. Aber das ist auch ein kleines Dorf oder ein Ort?
Ja, das ist ein kleines Dorf in der Nähe von Westerbork, ein ganz schönes Dorf. Das heißt vermutlich Amen nach dem Gebet, Gebetsende.
Eigentlich ein schöner Dorfname auch,
ja,
oder?
Ja, das ist ein schöner Dorf. Es gibt wunderbare Dorfnamen in Drenthe, in dieser Provinz Moskau zum Beispiel und Amerika. Und da gibt es tatsächlich auch Amen.
Nun schicken Sie Ihren Romanhelden durch eine massive existenzielle Krise. Er ist noch erfüllt von der Magie der Liebe zu Joyce, seiner Frau. Und da scheut er auch nicht davor zurück, Anleihen aus dem Alten Testament der Bibel für die Beschreibung seiner Liebe heranzuziehen. Das hohe Lied der Liebe zitiert er zum Beispiel. Das heißt, kann man das so sagen, Ihr Held hat durchaus religiöse Verankerungen?
Naja, er ist ein bisschen altmodisch, glaube ich. Er weiß noch, was das bedeutet. Eine jüngere Generation, die hat keine Ahnung, was das bedeutet. Oder fast keine Ahnung. Aber für ihn ist das lebendig. Das ist die Sprache seiner Kindheit. Das ist die Kultur seiner Kindheit. Und wenn er nachdenkt, oder wie sagt man das? Auf Holländisch sagen wir praktizieren. Dann kommen die Wörter und Lieder, nicht nur religiöse Lieder, aber auch Schlager und Popmusik. Das alles ist in seinem Gehirn und das mischt sich und das ist sein Leben, das ist seine Art von Denken.
Das heißt, er kennt es nicht nur, sondern es bedeutet ihm auch etwas.
Es bedeutet ihm etwas, ja.
Einmal sagte Ihr Romanheld auch über seine Liebe zu Joyce, normal ist, wenn ein Katholik die heilige Messe beschreibt als ein Stück Brot und ein Schluck Wein. Vielleicht ist es das, dass er Kommunion wollte und sie, Joyce, Brot und Wein, Zitat Ende. Das heißt, er wollte Wandlung, das ganz Große, die Verzauberung der Welt und sie wollte Brot und Wein. Das heißt, dass alles bleibt, wie es ist und oberflächlich bleibt.
Ja, das ist die Bedeutung religiöser Zitate oder Lieder, die findet man auch hier. Die Liebe bedeutet das ganz Große. Das ist eine transzendente Erfahrung. Aber für manche Leute und sicherlich eine jüngere Generation, denke ich, ist es, die Liebe ist so etwas wie ein Hobby oder Fußball spielen oder es gibt eine Liebe und dann eine nächste Liebe und dann eine nächste Liebe und vor ihm, er sucht die einzige wahre, die große Liebe.
Sie beschreiben das auch in Ihrem Roman, dass heutzutage die Liebe sehr stark ökonomisiert ist. Ja. Das ist aber nicht, was er meint. Also er ist im Grunde ein Gläubiger, der an die Liebe glaubt.
Ja, er glaubt an die Liebe, ja.
Und Sie sagten es bereits, er ist unterwegs. Ihr Roman beginnt damit, dass seine Frau die letzte Kiste, den letzten Karton abholen will. Sie ist ausgezogen, sie hat aber noch einen Karton da stehen lassen. Den will sie abholen. Er geht in den Wald. Er geht einfach los. Eigentlich ziellos geht er in den Wald. Der Wald bedeutet ihm viel, das Erlebnis durch den Wald zu streifen. Und ich habe das aus einem Interview mit Ihnen, das hat er durchaus mit Ihnen gemeinsam. Auch Ihnen bedeutet es viel, im Wald die Zeit zu verbringen?
Für mich war das immer wichtig. Ich habe sogar einen Roman geschrieben mit dem Titel Im Wald, in Deutschland erschienen. In Deutschland bedeutet das auch etwas sehr Spezielles, das Wald. Das ist die deutsche Identität. Ja, für mich ist das auch so. Das ist, wo man wandert, aber auch, wo man sich selber verliert. Ich muss immer an den Anfang von Dantes Inferno denken. Mitten im Wald habe ich mich selbst verloren. Vielleicht ist das, was Samuel Hagenau sucht, nicht nur der Wald als Bäume und Natur und schön, aber auch ein Platz, wo man sich selbst kann verlieren.
Und die Romanheld hat da auch und finden auch, hat auch sehr intensive Naturerlebnisse in dem Wald. Ich zitiere mal einen Satz. Wäre ich empfänglich für Mystisches, also er ist durchaus immer skeptisch und formuliert das sehr vorsichtig, wäre ich empfänglich für Mystisches, würde ich es, Zitat, eins mit dem All nennen oder die verborgene Harmonie des Kosmos. Stattdessen nenne ich es Talent, die Fähigkeit, eins zu werden mit dem Chaos, es zuzulassen, so tief im Chaos zu warten, dass man darin aufgeht, Zitat Ende. Sind das vorsichtige Annäherungen an eine tiefere spirituelle Erfahrung auch?
Ja, glaube ich schon. Leute fürchten die Chaos. Wir lieben Ordnung. Und Ordnung ist eine Art Sicherheit, die nicht real ist, glaube ich. Wenn man die Chaos umarmt und empfängt und auflöscht in die Chaos, dann hat man eine Chance, sich selbst zu finden. Und da hat man die Chance, etwas zu entdecken, was in die Ordnung immer zugedeckt ist.
Weil Ordnung oft auch künstlich ist. Ordnung ist etwas, an das wir glauben, dass wir selbst konstruieren, dass wir uns zusammenreimen.
Aber welche Ordnung? Es gibt manche Formen von Ordnung. Es gibt das Kommunismus und Kapitalismus. Es gibt die holländische Ordnung mit alles ist auf seinem Platz in Holland. Welche Ordnung? Ich glaube, für Samuel Hagenau als Archäologe ist die Ordnung etwas sehr Tiefes. Die Ordnung fängt an in Steinzeit oder früher. Und das ist Schicht über Schicht über Schicht über Schicht und erst in die oberste Schicht. Und was ist die Ordnung? Das ist die Chaos unter seinen Füßen.
Sie beschreiben das sehr schön mit dem Satz, die Vergangenheit, die über der Gegenwart liegt und die Gegenwart, die über der Vergangenheit liegt. Also das geht immer eins ins andere. Wir müssen die Geschichte, die Vergangenheit immer mitdenken, so wie wir.
Immer. Wir sind nichts ohne die Vergangenheit. Und nicht nur die Vergangenheit im letzten Jahrhundert, aber die ganze Vergangenheit. Wir sind auch die Neandertaler und wir sind auch die 17. Jahrhunderts.
Sie beschreiben das auch schön als Phänomen, auch für Ihren Romanhelden, der jüdische Vorfahren auch hat, die natürlich Furchtbares erlebt haben in der Nazizeit. Und dass man dagegen mit seinem Erleben quasi gar nicht ankommt, weil es immer heißt, es kann ja nicht so schlimm sein wie das, was wir in der Nazizeit erlebt haben. Das ist ein Problem für die Nachgeborenen auch.
Ja, das ist ein zweiter und dritter Generation Problem. Man kann vieles erfahren, aber da ist immer eine Vater, Mutter, Großvater, Großmutter, die sagt, ja, das ist doch nichts. Wir hatten es viel schlimmer. Und das ist wahr. Dadurch ist es ganz schwierig, etwas wirklich zu erleben, wenn man die zweite oder dritte Generation ist.
Ihr Roman enthält auch mehrere Handlungsstränge, die Sie über Ihren Romanhelden zusammenhalten. Ganz wichtig ist auch ein ausgebranntes Auto auf einem kleinen Weg im Moor, auf das Ihr Romanheld stößt. Das ausgebrannte Auto ist, Zitat, wie vom Himmel gedonnert, als wäre Elias himmlischer Streitwagen wie eine Fackel herabgestürzt. So empfindet Ihr Romanheld das. Was macht das Auto für ihn denn so bedeutungsschwer?
Das war ein ganz starkes Bild. Damit hat die Roman fast angefangen. Ich hatte zuerst die blöde Idee, ich wollte einen Krimi schreiben. Nicht ein populärer Krimi, aber ein ganz kalter Krimi. Ich hatte einen Polizist und der würde das Auto finden und das genügte nicht. Aber das Auto, das ging mir nicht aus den Sinn. Und dann kam Samuel Hagenau, ich habe keine Ahnung woher, aber er war da. Und er war Archäologe und das Auto, das war immer ja, wie ein Streitwagen, Elias Streitwagen oder wie ein Engel, die abgestürzt ist. Das war ein Zeichen. Von jetzt an, von hier an, wird alles anders sein.
Und das Auto hat auch eine eigene Geschichte. Unter dem Auto liegt ein Leichnam, ja nach buddhistischem Beerdigungsritual beerdigt. Das ist eine große, eine wichtige Geschichte, die dahinter steckt.
Ja, in die letzten 4-5 Jahren gab es Berichte in holländische Zeitungen über 3 ehemalige RAF-Mitglieder, die im Norden von Holland lebten. Keiner wusste genau wo. Und einmal pro Monat oder 2 oder 3 Monaten führen die nach Deutschland, raubten eine Bank oder eine Sparkasse und gingen wieder zurück und lebten so weiter. Und ich fand das faszinierend. Die Leute, die waren 70, 65, 70, 75, das sind alte Leute. Die waren Radikalen, die waren Terroristen. Wie lebt man, wenn man so alt ist? Und wie geht das? Man ist immer zu 3 in diesem Fall. Man kann keine Freunde haben. Das ist ein Stockholm-Syndrom. Und das hat mich fasziniert. Aber auch die Idee, manche radikale Leute aus den 60 oder 70 Jahren, die haben sich geändert. Die haben, obwohl haben die Gott gefunden, obwohl etwas anderes, aber die haben sich geändert. Und das hat mich auch fasziniert. Und das ist die Geschichte von den 3 RAF-Mitgliedern, die noch im Norden von den Niederlanden leben.
Und was es mit dem Leichnam auf sich hat, was passiert, wenn einer dieser Alten, dieser RAF-Opas und Omas krebskrank und schwer krank wird, das verraten wir jetzt nicht, darum geht es auch in dem Buch. Aber am Ende Ihres Romans gibt es, und das ist auch wichtig, Stille, die groß ist. Ich zitiere nochmal, es ist eine Stille, die man nicht hört, sondern fühlt. Du atmest tief ein und die Stille füllt deine Lunge. Zitat Ende. Und dann folgt ein Popsong aus den 70er Jahren und danach Kirchenglocken, die aus der Ferne kommen. Stille, der Popsong, Kirchenglocken. Ja, wie geht das denn weiter für Ihren Romanhelden? Eine Erlösung im einfachen Sinne erlebt er nicht. Die gibt es aber wahrscheinlich auch gar nicht, oder?
Nee, aber das war eine Episode und er hat diese Episode durchlebt. Und es gibt kein glückliches Ende, aber das gibt es nie. Es gibt auch kein trauriges Ende. Er geht weiter, naja, wie das heißt, in Lenz und so lebte er weiter.
Spannend fand ich an Ihrem Roman, dass es auch um den Glauben an die Liebe, aber auch um den Glauben an einen Sinn des Lebens, an einen möglichen Gott geht. Bei manchen Autorinnen und Autoren habe ich das Gefühl, dass sie vor diesem Religionsthema oft zurückschrecken. Das ist ihnen zu intim, vielleicht noch intimer als Sexualität und anderes. Ist das schwierig? Besteht da auch eine Gefahr, wenn man sich dem Thema Religion und Religiöses nähert?
Nee, warum? Das ist Teil unseres Lebens. Naja, das war Teil unseres Lebens. Ich glaube nicht, dass die heutige Generation damit viel zu tun hat, aber das war Teil meines Lebens und das bedeutete etwas. Und die Sprache, die Kultur, die Gedanken, die sind immer noch in mir. Und ich bin ein Schriftsteller, ich bin ein Autor. Alles ist für mich Material. Liebe, Religion, Politik, das ist nicht unterschiedlich.
Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter, dieses berühmte Zitat der Prediger. Man hat das Gefühl, in Ihrem Roman kommt das genauso als Refrain vor wie ein Popsong. Das ist genauso ein Ohrwurm wie ein Popsong?
Ja, ja, das ist, naja, Prediger ist für mich ein ganz wichtiges Buch. Und warum nicht? Und es war ein Popsong. The Birds, Everything Turns, Turns, Turns. In die 60er Jahre, das war Prediger. Literally Ecclesiastics. Für mich ist die Bibel, im Besonderen das Alte Testament, das ist immer für mich nicht nur Material, aber auch das ist eine Inspiration und ich kehre immer zurück.
Vielen Dank, Marcel Möhring. Warum nimmt jemand alle Ihre Sachen mit und lässt einen Karton stehen? Ein ausgebranntes Auto auf einem kleinen Weg im Moor? Ein Mädchen, das an einem Sommernachmittag in den Schweizer Alpen verschwindet? Was geschah davor? Warum? Was geschah danach? Ordnung? Chaos, das Unerklärliche und das Unerträgliche daran. Das ist auch ein Zitat aus dem Roman Amen von Marcel Möhring. Dieses Zitat fasst zusammen, worum es erstmal von der Handlung in dem Roman auch geht. Neben einer verlorenen Liebe, der Magie der Liebe und dem Glauben an eine mögliche Ordnung, die vielleicht Gott heißen könnte, so etwas, was nicht greifbar ist. Ein Roman voller spannender und inspirierender Rätsel. Amen. Das Buch ist im Luchterhand Verlag erschienen. Es hat 220 Seiten und es kostet 22 Euro. Vielen Dank.
Dankeschön.